Als Therapeut sage ich auch einmal das, was die Menschen nicht hören wollen, aber müssen. Das macht die KI eben nicht.
Übermorgen. Wie Technik unser Morgen verändert.
Hi ChatGPT, ich habe da ein Problem. Kannst du mir dabei helfen? Sei ehrlich, hast du einer KI auch schon mal geschrieben, wie es dir geht, nach Hilfe gefragt? Nicht selten schreiben Menschen einer künstlichen Intelligenz auch sehr persönliche Informationen. Einer dieser Bereiche ist besonders sensibel, die psychische Gesundheit. Immer mehr Menschen nutzen Chatbots, wenn sie Sorgen haben, sich einsam fühlen oder keinen Therapieplatz bekommen. Gleichzeitig fragen sich aber auch alle und besonders auch Therapeutinnen und Therapeuten, kann KI in der Psychotherapie helfen? Kann sie entlasten oder wird sie gefährlich, wenn Menschen ihr zu viel Vertrauen schenken? Genau darüber spreche ich heute mit Dr. Paolo Reile. Er ist Psychotherapeut, Sozialarbeiter, Programmierer und er unterrichtet an der Sigmund Freud Privatuniversität in Wien. Und er beschäftigt sich intensiv mit KI in der Psychotherapie. Schön, dass du heute bei Übermorgen dabei bist, Paolo.
Schön, dabei zu sein. Danke.
Ich frage mal direkt zu Beginn, hast du selbst schon mal eine KI um persönlichen Rat gefragt?
Ja, nicht nur einmal, viele Male bereits. Und da ging es um verschiedenste Themen, so von Kleinigkeiten wie, was für eine Blume könnte das jetzt hier sein, bis zu Erziehungsratschlägen, was meinen Sohn betrifft, beziehungsweise ja, alle persönlichen Themen, die man sich so vorstellen kann.
Ah, okay. Und waren die Antworten gut, die du bekommen hast?
Teilweise waren sie sehr gut. Vor allem, wenn es um Pflanzenbestimmung geht, sind sie oft ganz brauchbar. Wenn es um Themen geht, bei denen es natürlich viele verschiedene Meinungen und kein eindeutiges richtig oder falsch gibt, wie jetzt zum Beispiel in Kindererziehung oder in der Partnerschaft, dann sind die Antworten zum Teil gut differenziert, zum Teil aber dann auch vielleicht ein bisschen zu sehr nach meiner Voreinstellung geprägt.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt, da wollen wir gleich auch noch hin. Ich glaube, viele, die hier zuhören, haben einer KI schon mal Dinge erzählt, die sie vielleicht ja auch nicht Freundinnen und Freunden erzählen würden. Was aus deiner Sicht macht denn eine KI emotional so attraktiv?
Also primär ist es einmal die Antwort, die Art der Antwort von der KI, die ja dann vor allem darauf programmiert ist, Persistent Prompt, also die Voreinstellung, die eine KI zu antworten hat. Die legt dann auch fest, dass die KI zum einen Empathie simulieren soll. Das heißt, nochmal schon mit einer Antwort beginnen, die KI kann das sehr gut verstehen oder es tut ihr sehr leid, dass es sich so fühlt oder irgendetwas in die Richtung. Und zum Zweiten, die KI antwortet immer respektvoll, wertschätzend, also nie irgendwie mit negativen Worten oder Unverständnis oder sowas. Und ja, die KI antwortet ja auch oft nach der Meinung des Menschen, beziehungsweise wenn es nicht klar gegen offensichtliche Fakten spricht, wenn es persönliche Einschätzungen sind, tendiert die KI dazu, trotz Differenzierung eher dem zuzustimmen, was man selbst schreibt. Und ich glaube, diese drei zusammen.
Ja, ich glaube gerade dieses People-Pleasing, ne, das ist und dieses selten Widersprechen, das ist ein Punkt, auf den wir auf jeden Fall noch zu sprechen kommen werden. Ich habe vorhin in der Einleitung kurz gesagt, du bist Psychotherapeut und du hast einen Programmierer-Hintergrund. Wie ist das bei dir in deiner Arbeit? Bist du da eher fasziniert von der KI oder macht sie dir manchmal auch selbst ein bisschen Angst?
Angst nicht unbedingt. Also mein Programmierhintergrund, der liegt schon länger zurück. Also im ersten Weg habe ich die Ausbildung gemacht quasi, sage ich mal. Mhm. Bevor 2008 Psychotherapie-Ausbildung begonnen habe, ein Studium. Ja, die Technik hat mich immer begleitet und ich habe mich auch immer dafür interessiert, was es so an neuen Technologien gibt. Und das war 2023 auch nicht anders. Als die KI am Markt gekommen ist, wollte ich gleich natürlich wissen, was sie alles kann und so. Und war dann auch ziemlich positiv überrascht, muss ich sagen. Alles als alles, was ich davor gekannt habe. Ja, und dann habe ich natürlich auch gleich ausgetestet, was kann sie vielleicht nicht. Damals war es ja zum Beispiel, wenn man gebeten hat, die KI irgendwie witzig zu sein, das war ja grauenvoll. Das ist ja mittlerweile, ja. Das ist ein bisschen besser. Ja.
Gab es da mal so einen Moment, wo du dachtest, okay, wow, das ist jetzt gerade wirklich echt sehr menschlich? Oder kam das irgendwann erst schleichend dazu?
Menschlich selbst habe ich jetzt zwar nicht gedacht, weil ich gewusst habe, wie die Technik im Hintergrund funktioniert. Aber ich habe schon gedacht, dass die Ausdrucksweise der KI sehr eine sehr gute, natürliche Sprache verwendet und sie auch gut darin ist, jetzt verschiedene Stimmungslagen auszudrücken.
Perfekte Überleitung, mal zu fragen, was kann die KI denn heute eigentlich schon besonders gut, gerade im psychotherapeutischen Bereich?
Ja, also wenn es darum geht, natürliche Sprache zu verstehen, zu verarbeiten und auch auszugeben, ist sie sehr gut darin. Sie ist auch relativ gut mittlerweile darin, Emotionen zu erkennen, zumindest die offensichtlich erkennbaren Emotionen, sage ich mal. Wenn jetzt jemand sarkastisch ist oder, was in der Psychotherapie ja zum Beispiel öfters vorkommt, sich anders stellt, als sich wirklich fühlt, also quasi eine Fassade zeigt, sowas kann die KI natürlich nicht erkennen. Aber wenn man jetzt quasi seine Emotionen mehr oder weniger offen auch der KI gegenüber ausdrückt, dann kann sie das auch gut erkennen und damit umgehen und auch entsprechend darauf reagieren. Und wie gesagt, diese simulierte Empathie ist ja auch, wirkt ja auch sehr gut.
Ich kann mir vorstellen, dass es was bringt, zum Beispiel eher auf der anderen Seite, im Trainieren vielleicht von Therapeutinnen und Therapeuten, dass man dort simulieren kann, wie solche Gespräche laufen. Also eher auf der anderen Seite in der Anwendung als der, von der ich jetzt gerade gefragt habe.
Tatsächlich habe ich auch schon so ein Tool programmiert. Ich habe vor 1,5 Jahren einen Patientensimulator, habe ich das, glaube ich, genannt, geschrieben, der eben auf KI basiert. Ich habe damals einen ChatGPT-Ableger verwendet. Und der ist auch evaluiert worden und der ist auch teilweise im Einsatz. Gerade für Psychotherapeuten an Beginn des Studiums ist das ganz interessant, wenn sie sich schon ausprobieren können, noch bevor sie auch tatsächlich mit Menschen arbeiten dürfen. Also dann sehen sie auch, wie die simulierten Patienten zumindest reagieren und wie sie darauf eingehen können und bekommen auch Feedback darauf. Es gibt natürlich Einschränkungen, weil die KI zum Beispiel jetzt Personen mit schweren strukturellen Störungen, Psychosen, Demenzerkrankungen oder sowas, nicht gut simuliert hat, weil die KI denkt von Natur aus quasi strukturiert.
Ah ja, okay, dann da funktioniert es dann nicht. Ja.
Genau. Aber für die Angsterkrankungen oder irgendwas in die Richtung Depressionen kann die KI relativ gut simulieren und es wurde auch in den Evaluationen, ich habe das allen Psychotherapeuten Österreich damals geschickt, viele von denen haben sich auch dafür interessiert, haben geantwortet und waren auch erstaunt, wie realistisch das ist.
Ja, also das kann ich mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen, so gerade in dieser Gesprächssimulation in der Ausbildung. Wenn wir jetzt wieder die Seite nochmal umdrehen, auf die andere Seite der Medaille gucken und überlegen, wie würde das, funktioniert es denn für Menschen, die sich als Patientinnen und Patienten Rat suchen, funktioniert es denn genauso gut? Ich nehme mal an, nein.
Es funktioniert mit Einschränkungen sehr gut. Also die KI kann sehr gut auf sehr gut erkennen, was die Menschen meinen und was sie brauchen. Viel besser als jetzt jedes andere Computerprogramm, was es davor irgendwie gegeben hätte können. Und kann auch entsprechend darauf antworten. Das funktioniert gut, wenn es jetzt um mehr oder weniger Beratungssituationen geht. Wenn jetzt mehr oder weniger eine klassische Frage oder eine Antwortsituation ist. Was jetzt aber weniger gut funktioniert ist, wenn es jetzt, ich sage mal, eine echte Psychotherapie wäre mit einem längeren Setting, wo die Menschen dann 20, 50, 100 Mal hingehen für jeweils eine Stunde und eine richtige Beziehung aufgebaut wird, weil in der Forschung zeigt ja, die therapeutische Beziehung ist das, was am meisten wirkt. Und jede Beziehung mit der KI ist halt nur sehr einseitig, weil von der KI aus gibt es keine Beziehung, das ist halt simuliert.
Das heißt, für konkrete Fragen, wer es sind, kann man schon mal ausprobieren, aber für begleite mich mal für mehrere Wochen, dann wird es schwierig.
Ja. Habe ich auch schon mitbekommen, dass jetzt Patientinnen zum Beispiel zu Therapeuten kommen und dann sagen, die KI hat jetzt aber gesagt das und das, wie denken Sie darüber?
Ah, okay, was sind das so für Situationen? Hast du da ein Beispiel? Wie ist das sinnvoll? Geht das eher in die völlig andere Richtung?
Es kann verunsichern, weil es gibt in der Psychotherapie sehr viele unterschiedliche Ansätze. Die verhaltenstherapeutischen, die psychodynamischen, humanistischen, systemischen und viele, viele, viele weitere. Und je nachdem, in welchem Land man ist, gibt es auch eine mehr oder weniger große Auswahl an Therapeuten, die unterschiedliche Richtungen vertreten dürfen. Und die KI ist halt sehr, die hat einen sehr starken Bias zugunsten von einer dieser Methoden, nämlich die verhaltenstherapeutische Ausrichtung. Das heißt, wenn die Patienten, die bereits in Therapie sind, die KI dann fragen, ohne zu wissen, dass es diese unterschiedlichen Richtungen gibt, wird die KI auf eine bestimmte Weise antworten, weil wenn der Therapeut dann in der Praxis eine ganz andere Methode vertritt, und dann entsprechend auch anders mit dem Thema umgeht oder anders eben darauf reagiert, dann kann das vielleicht auch zu Verunsicherung, zu Unverständnis führen.
Das ist so einer der Punkte, wo es ein bisschen kippen kann. Gibt es noch, wir haben vorhin das People-Pleasing angesprochen. Die KI redet sehr, sehr gerne den Menschen nach dem Mund. Sie ist, Widersprüche kriegt man ja sehr, sehr selten. Was sind so Punkte, wo du sagst, na, da wird's gefährlich?
Ja, so was das People-Pleasing betrifft, ist durchaus natürlich auch ein möglicher Kritikpunkt, weil als Therapeut sage ich auch einmal das, was die Menschen nicht hören wollen, aber müssen. Das macht die KI eben nicht. Oder wenn es jetzt darum geht, in der tiefpsychologischen Theorie gibt zum Beispiel die Annahme der Abwehr. Das bedeutet, dass Menschen Sachen, die einfach zu schwer sind, um mit der Psyche jetzt gut verdaut werden zu können, dann abwehren, auch teilweise abwenden, um im Alltag zurechtzukommen. Und ja, in der Therapie mit einem tiefenpsychologischen fundierten Therapeuten kann das bearbeitet werden. Die KI das nicht mal erkennen.
Ja, ne, dieses ich verstehe dich total oder da ich weiß genau, was du meinst, anstatt dann mal irgendwie vielleicht so einen Widerspruch, eine Konfrontation zu suchen, wie es ja in einer echten Beziehung wäre. Es gibt da keine Grenzen, ne, die gesetzt werden, weil die KI die ja nicht von selbst setzen kann.
Genau, ja. Eine weitere Einschränkung ist zum Beispiel das begrenzte Kontextlimit. Das war 2023, als ich angefangen habe, war es noch wirklich massiv, weil da war der Kontext sehr begrenzt. Also mit Kontext meine ich jetzt sowas wie das Gedächtnis der KI. Mittlerweile ist das schon deutlich besser, aber immer noch, wenn man jetzt in einem Chatfenster eine Stunde oder zwei Stunden oder sowas reinschreibt, beispielsweise die eigene Großmutter ist verstorben und man hadert jetzt damit und ist sehr traurig und spricht darüber, kann es schon passieren, dass wenn man jetzt ein, zwei Stunden mit der KI geschrieben hat und auch sehr viele andere Themen dazwischen eingebracht hat, dass die dann einfach vergessen hat, dass die Großmutter verstorben ist. Und wenn man jetzt Beziehung dazu KI mehr oder weniger aufbaut, kann das auch schon sehr irritieren.
Mal davon, dass sie eine KI auch ab und zu mal ein bisschen halluziniert oder auch komplett falsche Antworten mal mitnimmt und rüberbringt, das ist ein großer Punkt.
Ja, eine massive Einschränkung. Und natürlich gibt es dann auch noch die weiteren. In den Nachrichten ist ja immer wieder vorgekommen, die Suizide, die jetzt mit KI irgendwie in Verbindung stehen. Also wenn die KI nicht adäquat reagiert oder durch absichtliche Manipulation quasi so antwortet, wie sie eigentlich nicht antworten dürfte, oder einfach mal halluziniert, komplett zu einem Topf zusammenspricht. Ja, das sind natürlich dann auch die Situationen, die dann sehr heikel werden können. Gerade bei sehr vulnerablen Personen.
Ja. Gerade auch das Thema der fehlenden Verantwortung. Es ist eben ein technisches System, kein Mensch, der da gegenüber sitzt und mit dir spricht. Wir haben jetzt darüber gesprochen, was alles einer KI fehlt. Und jetzt die Frage zu stellen, wird ein KI-System irgendwann eine Therapie ersetzen können oder auch die Arbeit von Therapeutinnen und Therapeuten, ist für mich jetzt nach dem, was wir gerade besprochen haben, ein sehr, sehr großes Nein. Wie sieht denn das bei dir in der Arbeit aus? Also du hast jetzt zumindest schon erzählt, dass die KI eure Arbeit zumindest unterstützen kann, gerade auch in der Ausbildung. Deswegen, wie ist so der Umgang in der Branche? Was begegnet dir so?
Also in der Branche sehe ich sehr viel Polarisierung. Damals, als ich diesen Test, dieses Patientensimulator-Tool evaluieren habe lassen, ist mir auch gefallen, dass die Antworten sehr stark entweder es ist sehr schlecht oder es ist sehr gut gewesen sind, aber kaum eine differenzierte Antwort dazwischen. Und auch in den persönlichen Gesprächen habe ich mitbekommen, dass es durchaus einige Therapeuten gibt, auch recht viele, die jetzt die KI gegenüber sehr positiv stehen, die meinen, wow, die kann echt viel, das ist super, ich verwende sie selbst sehr gerne. Und dann gibt es die anderen, die so im kompletten Gegenteil sind, die am liebsten gar nicht mit KI zu tun haben wollen und am liebsten hätten, dass sie gar nicht existiert, weil es kann ja auch sein, dass die KI dann quasi ihre Jobs irgendwann wegnimmt, wenn die so gut wird. Ich persönlich sehe das nicht so, aber ich kann verstehen, vor allem wenn man sich nicht mit KI auskennt, dass man dann auch wenn man das in den Medienberichten so oft liest und sieht und auch bei den Menschen irgendwie mitbekommt, dass das ja auch sehr hilfreich sein kann, dass man da auch.
Das ist eine höchst emotionale Debatte, ne?
Ja. Da mischt sich halt dann auch sehr viel die Angst rein, dass man jetzt als Deutsch vielleicht irgendwann ausgedient hat.
Wie siehst du denn die Rolle der KI in deinem Job? Also wir haben jetzt gesehen auch im Bereich der Ausbildung, dass du sagst, dass sie irgendwann wirklich Aufgaben übernehmen wird, die so in deinen Aufgabenbereich fallen, sagst du nicht? Also eher so einen unterstützenden Faktor? Oder also wo siehst du die KI arbeiten?
Ja, tatsächlich in einem unterstützenden Faktor. Es gibt jetzt sogar eine rechtliche Voraussetzung in Europa zumindest, dass die KI jetzt keine Therapie alleine durchführen darf. Es darf immer nur ein Unterstützungs-, ein Assistenztool sein, aber niemals irgendeine Entscheidung treffen. Und genau dasselbe sehe ich auch in meiner Arbeit, egal ob es als Wissenschaftler ist, wo sie mich dann unterstützt bei der Recherche oder ob es jetzt in der Praxis, wo es Praxis ist, wo sie mich zum Beispiel unterstützt, wenn ich einmal selbst mein Fachwissen jetzt irgendwo mal ansteht und ich dann vielleicht noch ein bisschen was nachschauen muss, was ich früher dann bei Wikipedia oder in Fachliteratur nachgeschaut habe, frage ich jetzt dann manchmal KI und sage, lass mich dann im Internet suchen, beziehungsweise dann halt sagen, in welchem Buch ich das am schnellsten finde. Das spart mir auch ein bisschen Zeit. Ich bekomme trotzdem die Information, die ich brauche.
So die Verwaltung, die Strukturierung des Ganzen eher.
Genau. Und es wird auch viel einfacher sein, jetzt, wenn ein Therapeut jetzt Hausnummer eine neue Webseite braucht, um die Angebote gut irgendwie übersichtlich darzustellen. Die KI macht sowas in wenigen Minuten und das kostet nicht mehr diese 500 bis 1000 Euro, die man früher für eine professionelle Webseite ausgegeben hat.
Ja, und dann bleibt eben in dem Job der Therapie der menschliche Faktor, der bleibt dann zentral. Glaubst du, das ist etwas, was die KI trotz aller Fortschritte nicht kann und nie können wird?
Solange die grundlegende technologische Architektur von KI-Modellen so ist, wie sie jetzt ist, kann sie, um es quasi Watzlawick zu bemühen, nicht halluzinieren. Weil momentan ist es so, dass die Antworten berechnet, und zwar Silbe für Silbe quasi. Und immer nach der höchsten Wahrscheinlichkeit geht, weil je nachdem, was in den Trainingsdaten drin ist. Und solange das genau so passiert, ist es nicht denkbar, dass jetzt irgendwie einmal Verständnis für, also echtes Verständnis für Emotionen hat oder was es bedeutet, eine Beziehung zu führen oder geschweige denn irgendwas könnte. Und solange das nicht der Fall ist, glaube ich auch nicht, dass es eine echte Therapie sein könnte.
Die Tiefe, die Ambivalenz, die in der menschlichen Beziehung mit drin ist, die kann sie einfach nicht strukturell darstellen.
Genau. Deswegen kann sie auch keine Psychotherapie ersetzen, aber sehr wohl eben ergänzen und das auf sehr viele verschiedene Arten sogar.
Was fasziniert dich da am meisten?
Die Vielfältigkeit der KI, würde ich mal sagen. Weil es gibt ja nicht nur die Möglichkeiten, textbasierte Eingaben zu verwenden. Zum Beispiel, jemand ist in Therapie und Therapeut ist im Urlaub und die Person träumt dann gerade irgendetwas sehr Anregendes oder sehr Verstörendes oder was auch immer. Und dann kann sie bitte der KI sagen, ich habe jetzt gerade das und das geträumt. An der Stimme bitte das aus der Sicht meines Therapeuten. Natürlich muss man dann halt angeben, welche therapeutische Richtung das ist.
Ja, wie so Symbolbilder für Emotionen oder so?
Traumdeutend meine ich jetzt.
Ah, okay.
Ja.
Okay.
Aber natürlich gibt es ja auch eben zum Beispiel Symbolbilder. Es gibt ja auch dann KI-Modelle abseits der Textgenerierung, nämlich jetzt Bildgenerierung, Video, Audio, wo ich jetzt auch, ich verwende auch viele von diesen Tools auch, wo ich dann sagen könnte, so Echtzeit-Musikgenerierung, ich fühle mich jetzt sehr eingespannt, bitte mach sehr entspannende Musik mit chinesischen Bambusflöten. Oder wenn ich jetzt therapeutisch arbeite, auch mit jemandem, der mit Worten nicht gut umgehen kann oder Emotionen zum Beispiel nicht verbalisieren kann, kann man sehr gut mit Bildern arbeiten, eben mit so Symbolen. Ich habe für den Weltkongress der Psychotherapie im letzten Jahr habe ich so einen Emotion Symbolizer, habe ich es genannt. Da gibt man quasi eine Biografie ein, eine kurze und eine Emotion und er erstellt dann automatisch ein Bild von wo das quasi stilisiert dargestellt wird. Damit kann man dann weiter.
Ja. Okay, also es ist quasi immer so eine Art Unterstützung für die eigentliche Arbeit, die dahinter steckt. Ich würde ganz gerne nochmal zum Anfang unserer Folge zurückkommen, als wir darüber gesprochen haben, wie viel Persönliches Menschen der KI dann schon anvertrauen gerade. Was meinst du, haben wir da vielleicht auch ein größeres gesellschaftliches Problem, wenn Menschen sich lieber einer KI anvertrauen als echten Menschen?
Aus zwei Gründen könnte das sein. Das eine ist, wenn die Menschen dann wirklich nur noch zur KI gehen und nicht mehr zu einem Menschen. Ich meine, es gab früher auch schon das Problem, dass die Menschen halt nicht mit den Bekannten oder sowas reden wollten, weil sie halt nicht wollten, dass die sehen, wie schlecht es ihnen geht. Aber in der Therapie war das halt doch was anderes, weil das war ein sicherer Rahmen und das ist ein 100% verschwiegener Ort, keine Information nach außen bringt. Und das ist die KI im Grunde auch. Vor allem, wenn man jetzt so ein privates Fenster nutzt, wird das nirgends gespeichert, zumindest nicht in der Oberfläche. Und man führt dann Gespräche mit einem Gegenüber, die dann auch, von denen kein anderer Mensch jemals was erfahren wird. Andererseits birgt das natürlich auch Risiken, weil diese Gespräche werden nicht gespeichert. Sie sind dann im System der jeweiligen KI entwickelt. Das heißt, wenn man jetzt ChatGPT benutzt, wird das halt dort dann in den Servern verarbeitet und die Informationen sind dann dort.
Ja, und da sind dann die intimsten Gedanken einfach, ja, ich sage immer häufig bei ChatGPT, wie problematisch ist das eigentlich?
Es ist nicht umsonst so, dass die Europäische Union den Datenschutzgrundverordnung, die auch in Österreich zum Beispiel gilt oder in Deutschland, sehr stark einschränkt, dass man jetzt, wenn man medizinische oder eben auch psychotherapeutische Informationen hat, dass man die nicht in zum Beispiel ChatGPT oder Claude oder sonst irgendwo eingeben darf, weil man dann keine Kontrolle über die Daten hat. Wenn man Therapeut ist und man möchte quasi so eine Art Reflexionsgespräch führen über einen Klientenfall, Supervision, dann muss man entweder lokale Modelle verwenden, das heißt solche, die auf dem eigenen Computer zu Hause laufen, gibt es auch, die finde ich nämlich, oder zumindest sichere Server, die eine eigene Datenschutzvereinbarung mit dir quasi abschließen. Aber die offiziellen Server darf man da nicht verwenden, wenn du eben nicht weißt, was mit Daten damit passiert.
Was würdest du da den Zuhörern und den Zuhörerinnen konkret raten, wenn die häufiger mal so bei ja, den üblichen KI-Modellen mal Rat suchen?
Auf jeden Fall ganz wichtig und ganz große Vorsicht, Ausrufezeichen, ist, wenn man jetzt echte Chatverläufe, zum Beispiel jetzt in ChatGPT eingibt, wenn man, weiß ich, ein Streitgespräch mit dem besten Freund geführt hat und dann die KI fragt, wer hat jetzt eigentlich recht? Also solche Dinge, die sind verboten, da kann man sogar angezeigt werden. Also da rate ich ganz, ganz dringend, das niemals zu machen. Wenn man schon sowas eingibt, dann entweder komplett anonymisiert, dass man jetzt alle Namen rauslöscht und auch sonstige Informationen, jetzt zum Beispiel, wenn die Person jetzt einen seltenen Beruf hat oder irgendein seltenes Auto fährt oder irgendwas, was halt darauf schließen lässt, wer sie sein könnte. Das müsste man alles herausnehmen oder man fasst jetzt quasi die eigenen Worten zusammen. Oder wenn man auch die Möglichkeiten hat, kann man natürlich ein lokales Modell verwenden, da darf man die Daten so eingeben, wie sie sind.
Ja, wichtige Tipps. Ich wollte noch mal zu der Veränderung innerhalb ja, unserer Gesellschaft zurückkommen, weil es noch einen Punkt gibt, wo ich deine Meinung mal zu hören will. Und zwar, wenn junge Menschen jetzt mit der KI aufwachsen. Also die Systeme sind immer verfügbar, die reagieren immer aufmerksam, sie widersprechen dir kaum. Verändert das dann auch unsere Erwartungen, die wir dann an echte Beziehungen, die wir in der Realität haben?
Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass das tatsächlich ein Problem wird, was die zukünftige Generation betrifft. Wenn man jetzt nämlich gewohnt ist, dass jemand mehr oder weniger people-pleasing, also immer die eigene Meinung vertritt und immer zugewandt, respektvoll, offen, wertschätzend, quasi rund um die Uhr präsent antwortet, dass man natürlich dann auch implizite Erwartungen vielleicht an andere Menschen haben könnte, vor allem wenn man jetzt einen Partner oder eine Partnerin hat, dass die dann eben auch halt vielleicht so ähnlich wie die KI antwortet. Und wenn es dann eben nicht so ist, weil es in der menschlichen Natur liegt, dass man halt nicht immer so ist, dass dann vielleicht eher die Beziehung auch gegeben wird oder halt dann geschaut wird, dass man jemanden anderen findet, der eben genau diese ganzen Bedürfnisse erfüllt, die die KI eben auch erfüllt hat.
Ja, wie real siehst du diese Entwicklung oder ist das eher ein, also es kann passieren, wenn wir richtig Pech haben oder sagst du, nee, der Menschenverstand ist nicht ausschalten?
Ich halte es zumindest für möglich bis wahrscheinlich, dass es einen Teil der Gesellschaft stärker betreffen wird, vor allem jene, die ohnehin schon in solchen Verhältnissen aufwachsen, die wenig emotionale Nähe, Wärme und Liebe beinhalten. Ich hoffe aber trotzdem, also mein Glaube an die Menschen, dass sie trotzdem die Beziehungen eingehen und daran arbeiten und so und jetzt nicht gleich aufgeben, der ist schon da.
Was glaubst du, wie sieht's so in 5 bis 10 Jahren aus? Wie verändern sich unsere zwischenmenschlichen Beziehungen? Wie sieht unsere Gesellschaft aus, gerade mit dem Einfluss von der KI?
Ich bin nicht sicher, ob in 5 bis 10 Jahren schon ein Einfluss dazu merken ist, weil die Personen, die dann in Beziehung sind, die sind jetzt vielleicht 10 bis 15 Jahre alt. Und die wachsen jetzt gerade zwar ein bisschen mit KI auf, aber es ist halt etwas anderes wie diejenigen, die jetzt mehr oder weniger frisch aufs Welt gekommen sind, die dann wirklich nur in diesem Zeitalter aufwachsen, die auch gar nichts davor kannten. Ja, also ich glaube, dass es eher eine langfristige Entwicklung wird, wenn wir wahrscheinlich eher in 15 bis 20 Jahren schauen können.
Eine Generationenfrage.
Genau.
Vielleicht ist es im Bereich der Psychotherapie mit 5 bis 10 Jahren schon ein bisschen kürzer, die Folgen, die vielleicht zu sehen sind. Wie siehst du deine eigene Arbeit so in 5 bis 10 Jahren, gerade auch mit der künstlichen Intelligenz?
Ich glaube, dass sich so ein bisschen mehr in die Richtung verschiebt, dass die Menschen, ich sage jetzt mal, einfachere Probleme, auch wenn es jetzt echt blöd klingt, aber solche, die halt mehr oder weniger mit Beratung gelöst werden können, mit regelmäßigen so kleinen Gesprächen, wie mit der KI halt möglich sind, dass solche Patienten selbst in eine Praxis kommen werden. Und mehr diejenigen, bei denen die KI halt wirklich auch nichts mehr ausrichten kann. Ich glaube, insofern wird sich das am meisten verändern, dass da die Zahl und die Partnerpatienten, die kommen, quasi sich ein bisschen anpassen. verändern wir. Andererseits wird es auch so sein, dass vermehrt KI-Inhalte in der Therapie dann auch besprochen werden, schätze ich.
Okay, also dass es auf beiden Seiten großen Einfluss haben wird.
Genau.
Vielleicht zum Ende, wenn jetzt jemand zuhört und gemerkt hat, ich rede tatsächlich sehr häufig mit einer KI über Dinge, die mich persönlich beschäftigen. Viel mehr vielleicht noch als mit Freundinnen, Freunden, Familie oder anderen Bekannten. Was würdest du sagen?
Ich würde sagen, man könnte sich einmal fragen, warum man jetzt nicht mit den Freunden darüber reden möchte. Was der Grund ist, warum man sich jetzt an die KI wendet, anstatt jetzt zum Beispiel zur besten Freundin zu gehen.
Also wir haben mitbekommen, die KI, sie kann zuhören, sie kann auch antworten, sie kann analysieren, sie kann manchmal auch vielleicht erstaunlich empathisch wirken, besonders im Bereich People-Pleasing. Aber ja, was passiert mit uns, wenn Gespräche dann immer häufiger mit Maschinen stattfinden als mit Menschen? Darüber haben wir heute hier gesprochen und zwar mit Paolo Reile. Und ich habe zum Ende unserer Folge immer ein Zitat, was ich dir ganz gerne zur Hälfte schon in den Mund legen wollen würde. Und zwar ist es das Motto unseres Podcasts. Es ist ein Ich freue mich auf morgen, weil...
Also ich freue mich auf jeden Fall auf morgen, weil erst im Morgen sehen wir, was die heutigen Entwicklungen bringen werden.
Das ist doch der perfekte Schlusssatz. Also wir sind gespannt, was kommt so in 5 bis 10 Jahren oder auch bei der nächsten Generation, wie es weitergeht mit der künstlichen Intelligenz. Eingeordnet hat uns das Dr. Paolo Reile. Vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns warst.
Gerne und auch danke.
Und danke dir fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne eine Bewertung da und abonniere den Podcast. Dann verpasst du die Folge nächsten Donnerstag nicht. Und bis dahin, freu dich auf morgen.